Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Oehmicke und Kathi Hartinger auf meinsportpodcast.de.
Es ist wieder soweit. Die Snooker-Weltmeisterschaft im Crucible Theater steht an. 17 Tage fantastische Unterhaltung. Die Qualifikation ist beendet, die Auslosung ist gelaufen. Wir kennen alle Partien, nur wir kennen den Weltmeister noch nicht. Und das versuchen wir heute ein bisschen zu beheben, indem wir mal vorausblicken auf die Weltmeisterschaft. Und das tun wir hier bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Natürlich wieder mit tollen Gästen. Zum einen dabei Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
Hallo Christian, hallo liebe Snooker-Community. Mensch, die WM beginnt einfach morgen. Ich fühle mich wie am Tag vor Weihnachten. Die Geschenke sind schon eingepackt, die sind schon unterm Baum, aber wir wissen noch nicht, was drin ist. Und morgen erfahren wir es endlich, zumindest beginnen wir es zu erfahren, über die nächsten 17 Tage.
Also perfekt vorbereitet und natürlich, wie es inzwischen Tradition ist, vor der Weltmeisterschaft schauen wir mit Eurosport-Kultkommentator Rolf Kalb auf die Partien. Hallo Rolf.
Ja, hallo Chris, hallo Kathi, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Rolf, schon aufgeregt für die 17 Tage, Stimme geölt, alles vorbereitet?
Also ich bin kräftigst dabei, hier Berge von Papier schon mal auszudrucken, damit ich dann alles bereit liegen habe und die Vorfreude ist einfach wie in jedem Jahr riesig.
Die Vorfreude ist riesig, aber wir müssen zum Anfang vielleicht auch ein bisschen mal darauf eingehen, was aktuell auf der Tour so los ist, denn da ist ja auch nicht alles so rund gelaufen in der letzten Zeit, Kathi. Die ganzen Suspendierungen, dann haben wir viel Kritik in der letzten Zeit zu hören bekommen von einem ja auch Rundumschlag von Ronnie O'Sullivan in einem bestimmten Interview. Es ist so ein bisschen holprig derzeit auf der Snooker-Tour, um es vorsichtig zu formulieren.
Ja, natürlich. Es ist wirklich keine leichte Saison für Snooker-Fans dieses Jahr. Und wir haben über die letzten Monate hinweg viel über die Fakten schon diskutiert, ne? Über diesen Spielbetrugsskandal, aber auch über die richtig grottige Organisation mancher Turniere, über Pannen beim Live-Scoring, über all das. Also die Fakten sind auf dem Tisch, die Interviews wurden gegeben, mal mehr, mal weniger gut, mal mehr, mal weniger mysteriös. Aber die emotionale Last, die bleibt natürlich, ne? Es ist diese Saison einfach unglaublich anstrengend, Snooker-Fan zu sein. Und das haben wir nicht verdient, ne? Wir haben was anderes verdient. Weil Snooker-Fans sind ja auch Leute, die sich einbringen. Snooker ist oft so ein DIY-Sport. Ganz viele Fans leisten da einen Beitrag auch, ne? Die tippen die Scores mit, weil das Live-Scoring öfter mal ausfällt. Auch im Jahr 2023 noch. Die schreiben Chroniken über das Crucible, weil solche offiziellen Sachen gibt's ja gar nicht. Ja, die schreiben Texte, zehntausende Wörter in allen Sprachen über das, was auf dem Tisch passiert. Die tauschen sich bei Twitter aus. Die machen Snooker einfach auch als Sport, als Community aus. Und wir haben was anderes verdient. Ne? Auch wenn ich auf unseren Aufnahmeplan hier gucke im Podcast, da muss ich mich erstmal hinsetzen bei der WM, so viel ist da los. Ja, wir haben doch was anderes verdient. Wir haben doch verdient, dass es leicht ist, Snooker-Fan zu sein, dass uns was geboten wird, dass es Spaß macht. Und ich hoffe, dass wir das wenigstens die nächsten zwei Wochen einfach unbeschwert genießen können.
Rolf, wie hast du das erlebt in der letzten Zeit? Also jetzt nicht nur in Bezug auf die Suspendierung, auf den Wettskandal, sondern auch diese, nennen wir es mal halbgare Organisation beim WST Classic, die ganzen Diskussionen, die im Hintergrund laufen, dieses ominöse Spielermeeting zum Beispiel, was es gab, wo nichts nach außen gedrungen ist. Also im Moment läuft nicht alles rund auf der Tour.
Nein, es läuft nicht alles rund. Da kann man kein Geheimnis draus machen. Wobei ich das schon trennen würde. Da ist zum einen der, ich nenne es immer den Betrugsskandal, das ist der eine Komplex. Ich finde schon, dass die WPBSA da doch relativ offensiv mit umgeht und das finde ich gut. Und der andere Komplex, das sind natürlich diese Dinge, diese organisatorischen Dinge. Aber da muss man die Verantwortlichen natürlich auch ein bisschen in Schutz nehmen. Klar, Ronnie O'Sullivan hat in diesem mittlerweile ja berühmten Interview da mal richtig ausgekeilt, als er auch gesagt hat, das sind nicht die hellsten. Also das ist jetzt nicht gerade gentleman-like. Was das WST-Classic betrifft, also normalerweise hat solch ein Turnier, damit es vernünftig vorbereitet und organisiert werden kann, einen Vorlauf von mindestens einem Dreivierteljahr. Das WST Classic musste nach der Absage des Turkish Masters jetzt innerhalb weniger Wochen aus dem Boden gestampft werden. Das schüttelt man aber nicht mal alles so einfach aus den Ärmeln. Da gibt es viel zu organisieren. Das ist der eine Bereich. Der andere Bereich ist natürlich auch der, dass wir auch im Snooker noch immer unter den Nachwehen der Corona-Pandemie leiden. Namentlich die Tatsache, dass in China jetzt über viele Jahre hinweg keine Turniere stattfinden konnten. Das wird sich hoffentlich wieder ändern. Aber da fehlen natürlich die Spielmöglichkeiten für die Akteure, für die Profis. Da fehlen die Verdienstmöglichkeiten. Da leiden alle drunter. Es hat aber natürlich in der letzten Saison durchaus auch bei aller berechtigter Kritik einige positive Punkte gegeben. Zum Beispiel die Einführung der Garantiesumme für die Spieler. Dadurch wird man nicht reich, aber es wird natürlich schon wirtschaftlicher Druck rausgenommen, weil zumindest mal die Kosten der Saison einigermaßen abgedeckt sind. Und ich weiß auch, dass derzeit auch wieder verstärkt Gespräche laufen über weitere Turniere, nicht zuletzt auch im europäischen Raum.
Im europäischen Raum, das ist ein gutes Stichwort, denn wir haben heute die Ankündigung gehabt, ganz frisch kam das rein, die Wuhan Open soll es geben in der nächsten Saison. Es gab auch zwischendurch, das hattest du mir im Vorgespräch erzählt, mal einen Kalender über chinesische Turniere. Da war auch das Shanghai Masters aufgeführt. Kathi, was ich mich in letzter Zeit so ein bisschen gefragt habe oder wo ich mich geärgert habe, ist, dass man während der PTC oder während der European Tour ja so viele tolle Austragungsorte auch in Kontinentaleuropa hat. Und jetzt hat man eigentlich alles eingestampft inzwischen. Kein Riga mehr, kein Gibraltar mehr. Wir haben in der nächsten Saison voraussichtlich, zumindest nach aktuellem Stand, nur das German Masters und das European Masters auf kontinentaleuropäischem Boden. Beide Turniere in Deutschland, ansonsten ist da nichts. Man hat, finde ich, da so ein bisschen verpasst, sich vor allem auch für die Pandemie oder auch für generell so ein bisschen den europäischen Markt warm zu halten und besser zu erschließen. Und was mich daran geärgert hat, ist, dass man ja auch von offizieller Seite dann in letzter Zeit oft gehört hat, dass eigentlich Plan A ist, Plan A bis Z, die chinesischen Turniere müssen zurückkommen.
Ja, mich hat das wirklich auch geärgert, Christian. Und dabei muss ich natürlich zuerst sagen, ich freue mich sehr für die chinesischen Fans und überhaupt für den Snookersport, dass die chinesischen Turniere wohl bald zurückkommen werden. Und wir hatten dieses Jahr auch oder diese Saison auch schon fantastische Turniere in Asien. Aber dennoch ist mir das einfach nicht genug. Und für mich klingt das so ein bisschen nach Ausruhen darauf, dass ja, da schon wieder diese chinesischen Turniere zurückkommen werden. Ne? Und dann brauchen wir ja gar nicht mehr jetzt hier irgendwie groß nachzudenken oder Sachen zu verbessern. Und das ist, finde ich, der falsche Ansatz. Denn selbst wenn die chinesischen Turniere zurückkommen, dann sind wir dadurch ja nicht weitergekommen im Snookersport, sondern wir sind wieder zurückgekehrt auf den Status vor der Pandemie. Und der war ja schon nicht super. Da haben wir uns ja auch schon beschwert, ja, über die fehlenden europäischen Turniere. Ja, wir vermissen Turniere in Skandinavien. Wir hatten tolle Turniere mal auch in Gdynia, in Polen. Ja, das waren Turniere mit toller Atmosphäre, die jetzt einfach nicht mehr da sind. Und wir bräuchten gerade auch mal wieder mehr Turniere, wo alle mitspielen. Ja, deswegen bin ich auch erstmal bei Turnieren in Asien oft skeptisch, weil das kann ja auch wieder so ein super glamouröses Turnier werden für die besten zwei der Weltrangliste, aber da haben ja die anderen nicht von. Wir brauchen mehr Turniere für alle. Ja, und wir haben in der Pandemie eigentlich da tolle Fortschritte gemacht. Ja, wir haben da ja gesehen, dass innerhalb von kürzester Zeit Snooker der erste Sport war, der wieder aufgemacht hat. Und da waren wir stolz und das waren wir zu Recht. Und es lief so gut. Und wir hatten auch in den letzten Monaten natürlich tolle Innovationen, wie das Mixed Doubles, was wieder da ist. Und ich habe mich so gefreut, dass es jetzt weiter im Kalender bleibt. Ja, und es passieren ja auch gute Sachen. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass auch Know-how wieder verloren geht. Ja, da hat man es während der Pandemie geschafft, schnell ein Turnier auf die Beine zu stellen, was super funktioniert. Das schafft man jetzt nicht mehr beim WUST Classic. Da braucht man jetzt wieder ein Dreivierteljahr Vorlaufzeit. Also das kann doch nicht sein. Also ich möchte, dass wir uns da nicht drauf ausruhen, sondern dass wir versuchen, weiterzukommen im Snookersport, dass wir nach den Sternen greifen, dass wir uns Gedanken machen über das Gesamterlebnis Snooker bei einem Turnier und das verbessern. Weil es gibt ja Gründe, weshalb die kontinentaleuropäischen Turniere teilweise nicht so gut funktioniert haben. Jetzt haben wir im Moment nur noch zwei in Deutschland. Das ist super für uns. Da ist die Atmosphäre ja auch immer fantastisch. Aber wir wollen ja mehr davon. Wir wollen mehr davon in ganz Europa. Und da müssen wir uns Gedanken machen, da müssen wir innovativ sein. Und da können wir uns jetzt nicht drauf ausruhen, dass wir bald wieder so gut dastehen wie vor der Pandemie, weil so gut war das nicht.
Es ist einiges nötig. Wir müssen gucken oder wir werden es sehen. Wir haben keinen großartigen Einfluss drauf. Wir werden sehen, was die Tour uns bringt. Die Rückkehr der chinesischen Events jetzt auf jeden Fall vielleicht ein weiterer Schritt in Richtung Vorpandemiestatus. Und ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Vorpandemiestatus ist die Aufklärung und lückenlose Aufklärung des, Rolf hat's gesagt, Betrugsskandals. Und die steht auch so ein bisschen unter dem Vorzeichen der Weltmeisterschaft. Und ich weiß nicht, ob das wirklich die glücklichste Entscheidung war, die Ergebnisse während der WM da zu haben. Rolf, wie geht's dir damit? Ich hoffe, dass das nicht überschatten wird, dann so, vor allem in Richtung WM-Entscheidung.
Also, ich war nicht ganz glücklich, als ich die Erklärung, die Ankündigung bekommen habe, dass das Verfahren jetzt am 24. April beginnen sollte. Ich glaube auch, denn Jason Ferguson hat im Vorfeld etwas in diese Richtung gesagt, dass das eigentlich nicht der Plan war, dass man eigentlich vor der Weltmeisterschaft diesen Komplex abgehandelt haben wollte. Aber dann hat es wohl Schwierigkeiten gegeben. Es hat länger gedauert, bis das Gericht zusammengestellt war. Und das hat dazu geführt, dass es jetzt während der WM passiert. Ich finde das sehr, sehr schade, denn das wird natürlich mit Sicherheit dazu führen, dass der Fokus weggenommen wird von dem, was sportlich passiert, und gelenkt wird auf diese ganz üblen Machenschaften, die es da ja offensichtlich gegeben hat. Und ganz einfach die Spieler im Crucible Theater, die da, ich sag's jetzt mal dramatisch, um ihr Leben spielen, die haben das nicht verdient, dass man ihre Leistung nur so ein bisschen am Rande betrachtet und dann stattdessen jeder über solche Verbrechen redet.
Definitiv. Und es sind 16, 32 insgesamt, 16 gesetzte, 16 qualifizierte, tolle Spieler, die dabei sind. Und deshalb werden wir jetzt auch mal reingehen in die Weltmeisterschaft, in das Turnier, was morgen bereits beginnen wird, 11 Uhr deutscher Zeit, mit Ronnie O'Sullivan gegen Peng Yong-Shu. Wir sprechen über alle Viertel. Wir werden durchgehen, was unserer Meinung nach die Favoriten sind. Und dann wisst ihr ganz genau, auf wen ihr nicht setzen dürft bei dieser Weltmeisterschaft. Aber wir haben ja auch mit Rolf einen Experten heute mit dabei. Wir machen eine kurze Pause, sind dann gleich wieder da. Wir sind zurück bei Total Clemens, sprechen über die Weltmeisterschaft, haben jetzt so ein bisschen die Vorwehen und die ganze Situation auf der Main Tour abgehakt und jetzt gehen wir mal ins Turniergeschehen rein. Und wenn wir ins erste Viertel reingucken, dann sehen wir da schon fantastische Spieler. Ronnie O'Sullivan, Ding Junhui, zwei amtierende Weltmeister, Kati, Luca Brissell dazu, Mark Williams, und die haben Qualifikanten vor der Brust, wo ich sagen würde, uiuiui, könnte spannend werden. Aber ein Spieler tut mir jetzt schon leid für sein Debüt, Peng Yong-Shu.
Ja, und das noch als letzter, ne? Letzter Name im Hut war Ronnie O'Sullivan bei der Auslosung. Und den Peng Yong-Shu hat's erwischt. Ja, was wollen wir sagen? Ne? Das ist schon eine ganz schöne Aufgabe. Und vor allem natürlich so früh im Turnier. Ja, das ist die erste Session und das ganze Match wird am ersten Turniertag entschieden. Also da hast du gerade noch den Judgment Day gespielt, wobei den der Peng Yong-Shu eigentlich recht locker runtergespielt hat. Also das war schon sehr beeindruckend wirklich, wie er da sich durchgespielt hat und vielleicht auch ein bisschen Energie gespart hat mit seinem 10-5 gegen Zhu Xi. Ja, und dann zack, ne, paar Tage später bist du plötzlich gegen Ronnie O'Sullivan dann als Crucible-Debütant am Start. Ich habe auch schon ein paar Leute gehört, die sich sehr freuen auf dieses Match und die auch sagen, Mensch, das ist doch das Beste, was einem passieren kann. Gleich die volle Dröhnung, gleich gegen Ronnie, gleich mit dem vollen Glamour und der vollen Aufmerksamkeit. Da ist vielleicht der Druck auch am allergeringsten, weil die Erwartungen am geringsten sind. Gleichzeitig müssen wir aber auch sagen, Christian, der Pang Yong-ju, der hatte eine tolle zweite Saisonhälfte. Auch 2023 ist sein Jahr. Und ich meine, der war schon in dem Finale, der war schon anderweitig gut unterwegs. Ne? Also Finale beim WST Classic, Halbfinale bei den Welsh Open, Viertelfinale beim German Masters. Also der macht uns richtig viel Spaß dieses Jahr. Und im Moment ist seine Bilanz gegen Ronnie O'Sullivan auch eine sehr gute. Ne? Also das wollen wir jetzt natürlich nicht überbewerten. Aber der hat eine wunderbare Bilanz gegen den Ronnie O'Sullivan. Die haben einmal gegeneinander gespielt in der Championship League und Pang Yong-ju hat gewonnen. So einer der wenigen Leute, die eine positive Bilanz haben gegen Ronnie O'Sullivan. Und jetzt habe ich mich wirklich bemüht, Christian, da Spannung herbeizureden für dieses Match.
Vielleicht noch eine andere Notiz, um das spannend zu machen. Rolf, die beste Nachricht für Pang Yong-ju müsste doch eigentlich der Schiedsrichter sein.
Ja, dann geht's über die volle Distanz. Ne? Brandon Moore, der ja auch das Finale leiten wird, damit dann ja übrigens auch seine Schiedsrichterkarriere im Snooker beenden wird. Aber ich will ganz ehrlich sein, wir haben schon viele Spieler gesehen, die ihr Debüt im Crucible Theater gegeben haben und da dann doch allergrößte Mühen hatten. Das ist ganz einfach eine besondere Atmosphäre. Das kann man auch nicht trainieren. Das kann man nicht simulieren. Also man braucht schon sehr viel mentale Stärke, um mit der Situation alleine umzugehen und dann auch noch sich mit der Aura eines Ronnie O'Sullivan auseinandersetzen zu müssen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das für den 23-jährigen WM-Debütanten dann doch ein bisschen viel auf einmal ist.
Es wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe werden für Pang Yong-ju gegen den amtierenden Weltmeister, gegen den siebenfachen Weltmeister, der auf der Jagd ist, nach der Nummer 8, mit der er sich von Stephen Hendry lösen würde. Potenzieller Gegner im Achtelfinale wäre Ding Junhui, der wiederum Kati ja als amtierender Six-Red-Weltmeister mit das unangenehmste Los bekommen hat, meiner Meinung nach. Also ich glaube, auf die Auftaktpartie freuen sich beide nicht so wirklich.
Ja, das kann man so sagen. Aber Christian, ich muss auch sagen, ich habe mich ein bisschen gewundert, dass wir überhaupt diesen Vorschau-Podcast geplant haben. Dann haben wir jetzt noch den Rolf Kalb eingeladen, um auf die WM vorauszuschauen. Und das macht alles total viel Spaß. Aber der Weltmeister steht doch schon fest. Das ist doch Ding Junhui, das sagen doch alle. Der hat doch die Six Reds Weltmeisterschaft gewonnen. Der muss doch jetzt, das ist sein Jahr. Ja, der muss doch jetzt Weltmeister werden. Also eigentlich ist da die Spannung schon komplett raus. Jetzt spielt er gegen Hossein Wafai und natürlich willst du nicht gegen Hossein Wafai spielen in der ersten Runde im Crucible. Ja, jemand, der so elegant und leicht Century Breaks spielen kann und dabei noch so am Tisch aggressiv auftritt in seiner Art, also mit sehr viel Druck, mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Willensstärke, so ein Spiel angeht. Also das wird ein sehr, sehr unangenehmer Gegner natürlich für den Ding Junhui. Aber es ist ja sein Jahr. Ne? Also von daher, der kann der Hossein Wafai jetzt eigentlich machen, was er will. Das wird nichts gegen den Ding Junhui. Aber natürlich ein unangenehmes Los ist und bleibt es.
Ding Junhui wird gewinnen. Na gut, sind wir gespannt. Also potenzielles Achtelfinale gegen Ronnie O'Sullivan ist ja für Ding Junhui vielleicht auch nicht die schlechteste Nachricht. Da hat er vielleicht ein paar gute Erinnerungen dran. Wir werden es sehen. Die nächsten beiden Partien in diesem Viertel wären Luca Brissell gegen Ricky Warden und Mark Williams gegen Jimmy Robertson. Die interessanteste Sache, die ich in letzter Zeit gelesen habe, ist, da war ich sehr erstaunt. Auf der anderen Seite dann war es aber auch irgendwie wieder, ja, kann ich nachvollziehen, Rolf. Luca Brissell hat im Crucible Theater noch nie ein Match gewonnen.
Das ist richtig. Der ist jetzt zum sechsten Mal dabei. Bisher gab es fünfmal eine Erstrundenniederlage und hat eigentlich auch eine sehr schwache Frame-Bilanz, also 34 Frames gewonnen, 50 Frames bisher verloren, also gerade mal etwa 40% gewonnen. Das ist nicht allzu viel für einen Spieler seiner Klasse. Aber Luca Brissell, das ist ja nun so jemand, da können wir auch immer eine Münze werfen. Der kann an einem guten Tag wirklich jeden Gegner überrollen und ist dann grandios anzuschauen. Der kann aber auch einen Tag erwischen, wo du sagst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was macht der denn da mit dem Prügel? Also man weiß es ganz einfach nicht. Die Konstanz, die fehlt bei ihm noch immer. Und um wirklich ein großer Spieler zu werden und vor allen Dingen auch ein Titelanwärter bei der Weltmeisterschaft zu werden, da braucht man ganz einfach diese Konstanz. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Ricky Walden, der hat sehr, sehr viel Erfahrung, ist zum 9. Mal dabei bei der Weltmeisterschaft und hat da auch schon den ein oder anderen Sieg eingefahren. Also auch wenn Ricky Walden noch immer nicht wirklich an seine Glanzzeiten wieder angeknüpft hat, der ist gefährlich als Gegner.
Der ist gefährlich, definitiv. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Ricky Walden sich qualifiziert hat, auch wenn es auf Kosten von Tapcha und Nu ging in dem Fall. Und ich glaube auch, dass die Auslosung für Luca Brissell dann vielleicht gar nicht so schlecht ist, oder, Kati? Ohne jetzt Ricky Walden zu nahe zu treten, aber abseits von seinem Halbfinaleinzug, der jetzt auch schon sehr lange her ist, hat Ricky Walden jetzt im Crucible auch noch nicht so überragend gespielt.
Ja, da hast du sicher recht, Christian, auf der statistischen Seite, aber irgendwie in meinem Kopf sieht das ganz anders aus. Bei mir kommt das auch noch vor wie gestern, als dass er dieses Halbfinale gespielt hat im Crucible und wir alle so viel Spaß mit ihm hatten. Also irgendwie passt Ricky Walden ja auch gar nicht ins Crucible rein, müssen wir schon auch mal sagen. Ja, deswegen gucke ich ihm da auch so besonders gerne zu eigentlich und deswegen habe ich auch immer richtig viel Spaß, wenn ich ihm bei seinen Matches dazu gucke im Crucible, denn er ist ja jemand, dem geht ja völlig die Eleganz ab eines Marco Fu zum Beispiel. Ja, wenn wir ans Crucible denken, denke ich immer an Marco Fu und seine Eleganz am Tisch und all das. Jetzt ist Marco Fu dieses Jahr nicht dabei, aber Ricky Walden ist es und der passt ja kaum da rein. Ich meine, schon physisch gesehen, ne, der passt ja kaum zwischen den Tisch und die Trennwand. Und dann steht er immer so tollpatschig da. Ja, und dann muss man ihn fast zum Tisch führen, habe ich manchmal das Gefühl, so sieht er aus. Und ihm noch sagen, komm, jetzt spiel mal den Ball da. Nee, aber er kann es ja und er macht es dann auch richtig gut. Und ein Century Break von Ricky Walden, ich finde, da gibt es wenig Schöneres anzuschauen auf der Tour. Er kommt eben mit seinem eigenen Charme und Luca Brissell wird es schwer haben gegen ihn. Also ich sehe da durchaus den Ricky Walden vorne und würde mich sehr freuen, wenn er die Leistung auch mal wieder im Crucible zeigen würde. Und vielleicht am Ende dieses Matches, was ich mir sehr unterhaltsam vorstelle, ist es dann auch doch entscheidend, dass Ricky Walden eben schon mal im Halbfinale war und Luca Brissell eben doch noch kein Match im Crucible gewonnen hat.
Das wird's, glaube ich. Und auch das potenzielle Achtelfinal-Gegner-Match zwischen Mark Williams und Jimmy Robertson wird, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Angelegenheit. Beides sehr offensive Spieler. Mark Williams lässt sich schwer einschätzen, habe ich das Gefühl, dieses Jahr. Und Jimmy Robertson hatte ich ehrlicherweise vor der WM-Qualifikation nicht auf dem Schirm. Der hat keine wirklich gute Saison gespielt. Ich glaube, Achtelfinale German Masters war somit das Beste, was da bei ihm rumgekommen ist. Aber Rolf, der hat eine überragende Qualifikation gespielt. Also ein Selbstläufer für Mark Williams wird das nicht.
Nein, wird es auf keinen Fall. Jimmy Robertson ist ja auch so ein Spielertyp. An einem guten Tag kann der immer mal einen richtig raushauen. Nicht umsonst hat er damals ja in Lommel das European Masters gewonnen. Aber auf der anderen Seite, Jimmy Robertson, der hat natürlich eine rabenschwarze Bilanz gegen Mark Williams. 9-mal haben die gegeneinander gespielt und 9-mal hat Williams gewonnen. Also das spricht dann natürlich für den Waliser.
Das spricht für den Waliser vielleicht auch so ein bisschen seine Lockerheit in der letzten Zeit, oder? Also
Marco, ja, natürlich. Natürlich. Er sagt ja selber, ich muss keinem mehr was beweisen. Ich kann das einfach alles nur genießen, was ich jetzt hier noch als Profi miterleben darf. Und ansonsten verbringe ich meine Zeit auf dem Golfplatz. Also so eine Entspanntheit, die hilft natürlich weiter. Aber man darf auch nicht vergessen, eine gewisse Anspannung muss schon dabei sein, um eine optimale Leistung bringen zu können. Aber der Mark Williams ist erfahren genug. Der hat so oft da schon die Weltmeisterschaft gespielt, zum 25. Mal jetzt dabei. Der weiß natürlich ganz genau, wie er das angehen muss.
Das weiß er definitiv. Jetzt haben wir das erste Viertel abgehakt und wir kommen nicht umhin. Wir müssen ein bisschen was prognostizieren. Kati, mir fällt es eigentlich, auch wenn du Ding Junhui auf dem Zettel hast, aber mir fällt es eigentlich in diesem Viertel schwer zu glauben, dass sich nicht Ronnie O'Sullivan durchsetzt. Also der hat, glaube ich, sehr, sehr viel Glück in Richtung Setzliste und in Richtung Auslosung gehabt jetzt.
Ah, Ding, 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 sage ich Christian. Ja, also ich habe ja jetzt Jahre damit verbracht, mich zu wundern, dass Leute immer noch dran glauben, dass Ding Weltmeister werden kann. Und jetzt habe ich beschlossen, das jetzt auch einfach mal anders anzugehen. Ja, wenn die Leute jetzt im Jahr 2023 immer noch dran glauben, dass Ding Junhui Weltmeister werden kann, dann schließe ich mich jetzt ihnen einfach mal an. Und deswegen könnt ihr jetzt da mit Ronnie O'Sullivan rumtun, was ihr wollt. Na, Ding Junhui, der wird dieses Viertel holen.
Rolf, was sagst du?
Also, ich tut mir ja leid, Kathi widersprechen zu müssen, aber ich denke schon, dass Ronnie O'Sullivan sich da in diesem Viertel durchsetzen wird. Man darf auch nicht unterschätzen, er sagt vieles in Interviews. Und natürlich ist es auch richtig, gerade die erste WM-Runde, das ist immer so für die gesetzten Spieler eine gefährliche. Aber ich bin davon überzeugt, dass Ronnie O'Sullivan unbedingt seinen achten Titel holen will. Der hat einen Plan, entweder in diesem oder im nächsten Jahr. Und nicht umsonst arbeitet er seit Anfang des Jahres auch wieder mit Steve Feeney zusammen. Und das zeigt, mit welcher Ernsthaftigkeit er das wirklich angeht.
Das tut er auf jeden Fall. Mich wundert, dass er noch nicht mit Peter Ebdon zusammengearbeitet hat. Das ist so eigentlich der neue Trend, mit Peter Ebdon zusammenzuarbeiten. Stelle ich mir eigentlich sehr lustig vor. Ronnie O'Sullivan und Peter Ebdon an einem Snookertisch.
Das wäre schon extrem lustig, diese Kombination. Aber Peter Ebdon hat natürlich im Moment auch richtig viel zu tun, werden wir ja noch im Verlaufe des Draws auch zukommen. Trotzdem ein charmantes Duo.
Also ich bleibe bei Ronnie O'Sullivan, was auch für ihn spricht, meiner Meinung nach, er hat noch kein Ranglistenturnier gewonnen in dieser Saison. Zwar zwei hochdotierte Einladungsevents, Hongkong und Champion of Champions, aber kein Ranglistenturnier. Wir schauen ins nächste Viertel und dort kommt uns erstmal Judd Trump entgegen. Und bei dem habe ich, muss ich ehrlich zugeben, nach dieser Saison große Fragezeichen. Denn eigentlich war Judd Trump in dieser Saison nur in einer Hinsicht konstant, in seiner Inkonstanz. Die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht. Ich glaube, viele, viele Spieler würden da gerne mit ihm tauschen. Viertelfinale standardmäßig eigentlich bei ihm mindestens. Aber ich glaube, Rolf, Anthony McGill ist hier einer der prominentesten Gegner, glaube ich, die für einen Upset bei einem Top-Gesetzten sorgen könnten.
Auf jeden Fall. Anthony McGill, das ist ja jemand, der richtig viel Biss hat. Das ist auch ein Spieler mit dem berühmten Sprachfehler. Also das Wort aufgeben kennt der nicht, gibt es in seinem Wortschatz nicht. Ich muss gestehen, ich mache mir auch Sorgen um Judd Trump. Natürlich, er hat das Masters gewonnen und das ist nicht mal gerade so ein Ding, was man im Vorübergehen macht. Aber ihm fehlt ganz einfach offensichtlich derzeit das Selbstbewusstsein. Da sind zu viele Zweifel, die man ihm förmlich immer ansieht. Und Judd Trump ist eigentlich ein Spieler, der dieses Selbstbewusstsein braucht, um wirklich optimale Leistungen bringen zu können. Hinzu kommt, wir haben es ja schon vielfach bei Weltmeisterschaften erlebt, dass Judd Trump gerade zu Beginn so immer seine liebe Mühe und Not hat und da oft genug durch die erste Runde förmlich durchgestolpert ist. Sowas wird er sich gegen einen Anthony McGill nicht erlauben können, denn der hat keinen Respekt vor großen Namen und der würde da jede Schwäche auf jeden Fall konsequent ausnutzen.
Mir fällt immer bei Judd Trump noch ein, wie er gegen Rory McLeod rausgeflogen ist bei der WM. 2017 war das, glaube ich. Also, es ist eine schwere Aufgabe. Kati, ich glaube, auf Anthony McGill werden hier sehr viele setzen. Wie siehst du es im nächsten Match? Jack Lisowski gegen Noppon Sayan Kam, also Trumps Kumpel, eventuell dann das Bro-Duell im Achtelfinale. Aber da muss nicht nur Trump an McGill vorbei, sondern Lisowski an Noppon Sayan Kam.
Ja, und das wird eine richtig doofe Aufgabe für die beiden. Meine Güte, da haben sie sich aber auch Draws eingehandelt. Ich meine, Judd Trump allen voraus, also auf Anthony McGill willst du nicht treffen. Ich bin kein großer Fan von Anthony McGill im Crucible, einfach noch wegen dieser Jamie Clark-Geschichte damals. Ich mag sein Auftreten am Tisch nicht wahnsinnig gerne. Und ich bin gespannt, was Judd Trump da auch einfach reißen kann gegen ihn. Ja, Trump, ich würde mich sehr freuen, wenn er einfach das in sich wieder findet, ne, was er braucht. Und ich hoffe, er hat jetzt auch einfach seine extra Vorbereitung genutzt, um was draus zu machen. Ja, er war ja nicht dabei eben bei der Tour Championship. Er hatte eben diese extra Pause, um jetzt, was weiß ich, nach Dubai zu fliegen oder sich eine Massage zu gönnen oder einfach ganz, ganz viel Snooker zu spielen oder ein Buch zu lesen, was auch immer ihm halt gut tut. Ich hoffe, er hat das gemacht und er hat sich jetzt wieder in Form gebracht fürs Crucible und wird uns jetzt alle überraschen. Ja, Jack Lesowski natürlich ähnlich schwierig gegen Noppon Seinkamp. Jack Lesowski ist ja auch jemand, da wird ja auch viel geredet, wann holt er seinen ersten Titel, vielleicht ja die Weltmeisterschaft, das wäre ja passend. Aber ganz ehrlich, jetzt stapeln wir mal tief, die beiden müssen schauen, dass sie überhaupt in die zweite Runde kommen, bevor sie sich dann mal Gedanken machen können, dass sie dann gegeneinander spielen würden.
Also leichter wird es für Jack Lesowski ohnehin nicht, denn ich habe das Gefühl, das ist ein typischer Spieler, wenn es in die entscheidenden Situationen eines Turniers geht, dann wird der nervlich so ein bisschen zusammengefaltet. Und das muss er eigentlich gar nicht sein, Rolf, denn der hat ein überragendes Spiel, wenn er in Form ist. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Jack Lesowski jemals, wenn er einen Titel gewinnt, okay, aber dass er Weltmeister wird, kann ich mir nicht vorstellen.
Ausschließend würde ich es nicht, aber Peter muss ihm dann noch sehr, sehr viel beibringen, damit es so weit kommen kann.
Ja, es ist auf jeden Fall schwer. Wie siehst du die Chancen von Noppon Seinkamp in diesem Duell? Ist ein sehr offenes Duell eigentlich.
Ein sehr offenes Duell und ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch ein sehr unterhaltsames Duell werden, dass die beiden sich da liefern. Also als Fans können wir uns auf dieses Match nur freuen.
Wir werden es sehen und potenziell wäre das ja auch sehr unterhaltsam, wenn wir Judd Trump gegen Jack Lesowski im Achtelfinale hätten. Wir schauen mal, nächstes Match Robert Milkins gegen Joe Perry und Kati, ich könnte mir kaum ein Match vorstellen, was mehr 50-50 sein könnte. Joe Perry hat sich zwar mehr durch die Qualifikation gequält als alles andere, aber Robert Milkins nach der Form der letzten Wochen, also der muss doch darauf brennen, das im Crucible auch zu zeigen.
Ja, ich wollte dir eigentlich jetzt richtig widersprechen, Christian, mit dem 50-50, weil ich meine, Robert Milkins spielt so genial Snooker und ist so ein guter Spieler dieser Saison. Aber gleichzeitig spricht dann auch wieder was für Joe Perry. Ne? Jetzt fangen wir mit Robert Milkins an. Also der hat richtig genial gespielt, hat Turniere gewonnen, hat sich etabliert und der ist so ein richtig unangenehmer Gegner geworden und jetzt eben auch in den wichtigen Matches, wenn es um was geht und nicht nur so, ja, in der zweiten Runde in Fürth oder so. Nee, der Robert Milkins ist jetzt richtig am Start und Joe Perry, der hat natürlich einen riesigen emotionalen Rucksack dabei jetzt im Crucible. Das will man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Der hat am Judgment Day gespielt gegen einen seiner besten Freunde, gegen Mark Davis, und hat den aus dem Profigeschäft rausbefördert, von der Tour geworfen, im Entscheidungsframe, am Judgment Day, auf die letzten Farben. Das war so bitter, das war so traurig, das war so emotional. Und damit kommt der jetzt nach Sheffield, der Joe Perry. Und da kommt natürlich jetzt jemand ins Crucible, der sich denkt, da musst du was draus machen. Ja, du kannst jetzt nicht den Mark Davis von der Tour geschmissen haben und nur kurz, ne, damit wir uns auch einig sind, also Mark Davis hat einfach die letzten 2 Jahre nicht Snooker gespielt, deswegen ist er von der Tour gefallen, ne? Das war jetzt nur halt der Tropfen, der das fast zum Überfließen gebracht hat. Joe Perry nimmt das mit und Joe Perry will jetzt hier gewinnen, der will was draus machen und das macht ihn zu einem sehr gefährlichen Joe Perry.
Deswegen, also 50-50 vielleicht gar nicht so abwegig, auch wenn Robert Milkins natürlich nach der Form der letzten Wochen hier als Favorit reingehen muss. Und apropos Favorit, Rolf, ich glaube, also wir haben ja bei Pang Jung-Shu schon darüber gesprochen, ob Ronnie O'Sullivan so das beste Los in der ersten WM-Runde ist. Ich glaube, auf Sean Murphy will derzeit nicht unbedingt jemand treffen. Also CJ Ahui wird nicht ganz so zufrieden sein.
Sicherlich nicht, denn Sean Murphy, der hat natürlich in den Wochen vor der Weltmeisterschaft, vor allem bei der Players Championship und bei der Tour Championship, wirklich überragend gespielt. Nicht allein, dass er jeweils den Titel gewonnen hat, sondern vor allem bei der Players Championship hat er für mich das beste Snooker gespielt, das wir die ganze Saison über gesehen haben. Frage ist natürlich, hat er seinen Formhöhepunkt vielleicht ein bisschen zu früh erwischt? Den hätte man ja eigentlich gerne immer im Crucible Theater. Auf der anderen Seite, Si Jiahui hat mit der Qualifikation für die WM-Endrunde sicherlich schon mal ein großes Saisonziel erreicht. Er ist einer von 5 Debütanten in diesem Jahr, übrigens eine sehr, sehr hohe Zahl. Tja, und von daher hat Si Jiahui nichts zu verlieren und nichts zu vergessen. Die einzige, zumindest mal ernstzunehmende Begegnung der beiden gegeneinander, da hat sie gewonnen. Und das war eine Niederlage, die Sean Murphy sehr, sehr geschmerzt hat, wie man auch aus seinen Reaktionen danach gesehen hat. Das war 2021 in der ersten Runde der UK Championship und da hat sie sich mit 6-5 durchgesetzt.
Aber Best of 19 vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes. Kati, also ich glaube, hier spricht sehr viel für Sean Murphy, nicht nur in dieser Begegnung, sondern auch in dem Viertel insgesamt.
Sean Murphy lebt jetzt natürlich für diese Snooker-WM. Ja, der kommt in brillanter Form hier ins Crucible. Da glitzert alles und Sean Murphy wird glitzern. Und dann kommt seine Einlaufmusik und die Fans springen auf. Die tanzen schon ein bisschen, wenn er überhaupt in die Arena reinkommt. Und dann kann er einmal in die Runde winken. Ne? Und dann senkt sich langsam die Trennwand ab. Und dann spielt der Sean Murphy los und dann ruft jemand, go on, Sean. Ja, und der Sean Murphy glitzert noch mehr. Und dann spielt am anderen Tisch jemand einen Century Break und dann sagt sich der Sean Murphy, das will ich auch. Ja, da muss er also aufpassen, dass er nicht überdreht. Das ist die Gefahr bei Sean Murphy, weil er es halt so sehr liebt. Ja, diese Atmosphäre, diesen Glamour und all das. Und weil er so gut in Form ist, der muss aufpassen, dass er sich ein bisschen zurücknimmt, dass er nicht überdreht, dass er geduldig ist, dass er ruhig überlegt ist, dass er auch Energie spart, weil ein 80er-Break gewinnt auch den Frame. Es muss nicht immer das Century sein, dass er wirklich es schafft, sich die Kräfte gut einzuteilen. Denn diese 17 Tage sind lang, nicht nur mit Blick auf unseren Aufnahmeplan. Und Sean Murphy, ja, das wird ein Moment, wenn er reinkommt in die Arena das erste Mal. Da frage ich mich jetzt aber, welches Outfit er anziehen sollte. Denn Rolf, kann ich dich mal fragen, wie wird denn der Teppich aussehen? Welche Farbe wird der denn haben? Wenn ich so die Bilder bisher anschaue aus der Arena, dann sieht das so grau aus. Aber das kann ja auch vielleicht einfach eine Abdeckfolie sein und vielleicht ist drunter was ganz anderes. Also ich bin sehr gespannt. Weißt du irgendwas Genaues oder müssen wir wirklich warten bis zur ersten Session, um rauszufinden, welchen Teppich wir dieses Jahr haben?
Nee, habe ich auch noch nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass die Farbe des Teppichs auf die Farben des Sponsoren abgestimmt sind. Also ich rechne auch sowas mit in die Richtung grau oder beige.
Gut, Richtung grau oder beige geht dann hoffentlich nicht Sean Murphys Glitzeranzug. Eine Sache, die ich ganz interessant finde, die vielleicht für Sean Murphy spricht, ist sein Start ins Turnier. Denn der wird erst am 19. April einsteigen, hat also keine übermäßig lange Ruhephase zwischen erster und zweiter Runde, anders als Ronnie O'Sullivan dann zum Beispiel. Rolf, wie siehst du das? Also Ronnie O'Sullivan gewinnt ja sein erstes Match, darf er eine Woche warten oder eine knappe Woche auf sein zweites. Ist jetzt eigentlich auch nicht so perfekt.
Ja, das ist man aber gewohnt als Titelverteidiger. Das ist ja noch nie anders gewesen. Man muss ganz einfach wissen, wie man damit umgeht. Also Ronnie O'Sullivan wird mit Sicherheit nicht in Sheffield bleiben nach seinem Auftaktmatch, sondern wird nach Hause fahren, wird wieder runterkommen, wird etwas entspannen, wird ein vernünftiges Trainingsniveau aufrechterhalten und dann versuchen, vor seinem Zweitrunden-Match wieder die Spannung langsam aufzubauen. Also man kann da nicht versuchen, diese Spannung über eine Woche zu halten, in der man kein Match hat. Das kann nicht funktionieren. Aber das kann man lernen, wie man damit umgeht. Und jemand, der schon 7-mal Weltmeister war, der hat das gelernt.
Das sollte er auf jeden Fall können. Nichtsdestotrotz kommt man natürlich auch in dem Viertel nicht umhin zu tippen. Aber ich glaube, wir sind uns diesmal etwas einiger als im ersten Viertel. Hier spricht sehr viel für Sean Murphy. Oder sehe ich das irgendwie falsch, Kati?
Ja, aber wir wollen ein bisschen Spaß haben, Christian. Ich tippe jetzt auf den Robert Milkins. Der Robert Milkins, der macht das. Der Robert Milkins, der verwandelt das Crucible im besten Sinne in eine Kneipe. Und da muss sich der Sean Murphy wirklich ganz warm anziehen, wenn er in die zweite Runde kommt und dann gegen Robert Milkins antritt. Also von daher sehe ich da einfach den Robert vorne. Ich würde es ihm sehr gönnen, dass er hier abliefern kann im Crucible. Und ja, wie gesagt, der wird dem Sean Murphy einiges entgegenwerfen.
Rolf, was sagst du?
Ja, Spaß hin oder her. Aber ich bin da, glaube ich, Realist. Ich sage auch Sean Murphy.
Gut, dann sage ich jetzt mal Judd Trump und hoffe, dass er das irgendwie auf den Tisch bringen kann. Aber im Moment fehlt mir leider so ein bisschen das Vorstellungsvermögen. Wir werden es sehen. Ronnie O'Sullivan und Sean Murphy, also vielleicht nicht nur die Top-Gesetzten in dieser oberen Hälfte des Draws, sondern vielleicht auch die Favoriten fürs Halbfinale. Wir werden es sehen, machen eine kurze Pause und sind dann mit der unteren Hälfte des Draws wieder da. Holt Ronnie O'Sullivan seinen 8. WM-Titel oder schafft es vielleicht einer der anderen 15 Spieler in seiner Draw-Hälfte, ihn vielleicht sogar schon am Finaleinzug zu hindern? Sean Murphy unter anderem ist ja einer der Favoriten in diesem Jahr. Judd Trump mit Fragezeichen, Mark Williams mit Fragezeichen. Wir werden es sehen. Kommen wir in die untere Draw-Hälfte, in der führt Mark Allen das Geschehen an. Und wir haben bei CJ Hui und Pang Yong-Shu schon über Lospech in Anführungsstrichen gesprochen, was die Debütanten angeht. CJ Hui trifft auf Sean Murphy, Pang Yong-Shu auf Ronnie O'Sullivan, Wu Jizhe oder wie auch immer man ihn ausspricht, kann Kati uns gleich nochmal erleuchten, bekommt es mit Neil Robertson zu tun, Jack Jones mit Ali Carter. Und Fan Zhengyi bekommt es mit Mark Allen zu tun, wo ich gesagt hätte, oh, Spieler der Saison bisher, aber Rolf, vielleicht ist das in der derzeitigen Form des Nordiren gar nicht so eine schlimme Auslosung.
Ja und nein. Also für mich ist Mark Allen nicht der Spieler der Saison, sondern der Spieler der ersten Saisonhälfte. Denn er hat ja seit Jahresbeginn daran eigentlich nicht wieder wirklich anknüpfen können. Aber Mark Allen hat natürlich auch gelernt, Spiele auf, wenn man so will, in Anführungszeichen, auf die schmutzige Art und Weise zu gewinnen. Und das macht ihn natürlich gefährlich, gerade für einen relativ unerfahrenen Gegner wie Fan Zhengyi. Ich habe dann doch meine Zweifel, ob der wirklich das richtige Werkzeug in der Tasche hat, um mit so einer Art des Spielens umzugehen.
Also ja, es ist vielleicht trotzdem so ein bisschen die Favoritenrolle, die Mark Allen dann innehat. Aber Kati, wie geht's dir? Also ich habe so in letzter Zeit das Gefühl, dass Mark Allen vielleicht zu früh in dieser Saison sein Pulver verschossen hat.
Ja, aber Christian, das war doch schon so früh. Der hat ja sein Pulver wirklich jetzt schon vor einem halben Jahr verschossen gehabt. Ich glaube, der hat sich Notizen gemacht. Ich glaube, der hat sich den Neil Robertson angeschaut. Ja, aber reden wir dieses Jahr über Neil Robertson als WM-Favoriten? Nee. Letztes Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor haben wir das immer gemacht und immer hat er uns enttäuscht, weil er doch zu früh in der Saison gut drauf war. Und wann war er gut drauf? Im Januar, Februar, so um den Dreh rum. Und da hat sich der Mark Allen gesagt, das mache ich nicht. Das passiert mir nicht. Ne? Vielleicht sitzt er jetzt wirklich da und studiert die Statistiken von Neil Robertson aus den Jahren zuvor und versucht daraus zu lernen. Aber Spaß beiseite. Ich erwarte von Mark Allen an dieser Stelle, dass er die Zeit genutzt hat, sich Gedanken gemacht hat und sich jetzt auf den Punkt in Form gebracht hat. Weil es ist schon Monate her, dass er richtig, richtig gut war. Und die Zeit hat er jetzt hoffentlich genutzt, um sich wieder in Form zu bringen, weil das erwarte ich schon auch von ihm, dass er sich da wieder rausbefördern kann aus dieser kleinen Formkrise und dass er es jetzt eben schaffen kann, seine neue Formhöhe richtig zu timen zur WM. Also ich erwarte von Mark Allen, dass das jetzt einfach nur alles Taktik war.
Mal gucken. Also Mark Allen, meiner Meinung nach, trotzdem gegen Fan Zhengyi so ein bisschen der Favorit trotzdem noch. Nicht nur, weil der Chinese sein Debüt feiert, auch so. Ich hoffe, dass er sein Spiel wieder zusammenbekommt und dass es wieder mehr an die erste Saisonhälfte erinnern kann. Apropos Spiel zusammenbekommen. Stuart Bingham gegen David Gilbert ist für mich die Partie der Sorgenkinder der ersten Runde. Und vielleicht so ein bisschen auch der Überraschungen oder der Wundertüten vielleicht. David Gilbert, der kann bei der Weltmeisterschaft natürlich ein bisschen was, auch Stuart Bingham, Aber beide haben jetzt nicht wirklich die beste Saison hinter sich. Gerade Stuart Bingham, der kam ja eigentlich beim Masters so aus dem Nichts ins Halbfinale. Und jetzt beim WSC Classic nach mehreren verpassten Qualifikationen in Folge auch aus dem Nichts ins Viertelfinale. Also ein Duell zweier sehr unscheinbarer Spieler, Rolf.
Ja, zwei Spieler, die auch schwer auszurechnen sind. Für mich ist das eine absolut offene Begegnung. Bei Bingham, wir wissen es natürlich auch nicht. Also wir wissen, der hat Sehprobleme. Er hat Probleme, wirklich die Bälle zu fokussieren. Und er hat wohl offensichtlich, wie er gesagt hat, schon vieles ausprobiert. Kontaktlinsen, Brille und nichts hat so richtig funktioniert. Das ist natürlich ziemlich blöd für einen Snookerspieler. David Gilbert hat auch Probleme, ja, abseits des Snookertisches. Da weiß man bei beiden nicht, ob die wirklich die volle Konzentration aufbringen können. Also für mich ist das ein Match, bei dem alles drin ist. Allerdings, ich sehe keinen der beiden im One-Table-Setup. Also soweit wird es dann nicht reichen. Die Bilanz der beiden, die spricht ganz klar für Bingham. Der hat nämlich alle 11 Duelle gegen David Gilbert bisher gewonnen.
Kathi, wie siehst du Stuart Bingham derzeit? Also eigentlich fast ähnlich wie vor seinem WM-Triumph. Ne? Man hat ihn nicht so wirklich auf dem Schirm. Es läuft teilweise rund, teilweise aber nicht. Also eigentlich gute Vorzeichen vielleicht.
Ja, war doch beim Masters auch schon so. Da habe ich ja auf ihn getippt und er ist bis ins Halbfinale gekommen. Das war auch aus dem Nichts, bin ich ihm jetzt noch dankbar. Der Stuart Bingham, ich meine, der war schon mal Weltmeister. Also ich tippe da ganz klar auf den, vor allem, weil David Gilbert eben noch kein Match gegen ihn gewonnen hat. Und Stuart Bingham, der war schon mal Weltmeister. Ich sage das gerne öfters, damit man auch wirklich das glaubt. Ne? Aber es ist tatsächlich ein Fakt. Stuart Bingham war schon mal Weltmeister und das wird ihm hier sehr helfen. Und ich tippe gerne auf Stuart Bingham. Na, auch wenn es da so um Gummibärchen geht oder sowas. Das ist einfach jemand, der kann aus dem Nichts uns richtig viel Spaß machen hier. Deswegen will ich den jetzt nicht unterm Radar lassen, sondern auf den setzen.
Stuart Bingham gegen David Gilbert zumindest auch direkt das Auftaktmatch, also parallel zu Ronnie O'Sullivan gegen Pang Jung-Shu, wird das morgen um 11 Uhr starten. Also wir werden sehr schnell wissen, mit welcher Form die beiden ins Turnier gehen. Wenn wir weitergehen, kommen wir zu Ali Carter und Jack Jones. Jack Jones wird zum ersten Mal, hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, bei der WM dabei sein. Gefühlt ist das eigentlich so ein Spieler, der durchaus mal für eine Überraschung sorgen kann. Von daher hatte mich das gewundert. Aber er trifft nun auf Ali Carter und das ist vielleicht einer der Spieler neben Sean Murphy des Jahres 2023 bisher. Und auch der kann Weltmeisterschaft, stand schon zweimal im Finale. Also Ali Carter, glaube ich, Rolf, bei vielen so ein kleiner Geheimtipp in Anführungsstrichen dieses Jahr.
Auf jeden Fall, zumal es kaum jemanden gibt, der mehr Biss hat als ein Ali Carter. Also der kommt mit dem Format gut zurecht. Sein Spiel ist auch für diese langen Distanzen so ziemlich perfekt geeignet. Von daher, den muss man da auf jeden Fall auf dem Schirm haben.
Jack Jones als Debütant hier unterwegs. Kathi, ich glaube, allzu viel rechnen wir ihm nicht aus, ne?
Ja, also wenn wir jetzt vernünftig sind, eigentlich nicht, weil Ali Carter halt schon zu den besten 5 Spielern der zweiten Saisonhälfte gehört hat, vor allem. Er ist schon gut unterwegs, der Ali Carter, und er kann Crucible. Also es spricht eigentlich gar nichts für Jack Jones so richtig. Aber es muss ja auch Überraschungen geben, Christian. Wir brauchen nur mal eine Überraschung. Ja, was womit jetzt wirklich keiner gerechnet hat. Und da tippe ich jetzt einfach mal auf Jack Jones. Weil Ali Carter, manchmal hat er auch einen Aussetzer. Also er hat dann doch wieder so eine Session oder so, wo es nicht läuft. Und wenn Jack Jones da direkt anpacken kann, warum denn nicht? Also ich freue mich sehr, dass wir den Jack überhaupt eben im Crucible hier sehen können als Debütant. Und das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe für ihn. Das ist völlig klar.
Also mal gucken, wie Jack Jones sein Debüt hier verleben wird gegen Ali Carter. Neil Robertson trifft ebenfalls auf einen Debütanten, nämlich auf den guten Wu Yizhe. Wie spricht man das aus, Kathi? Brandon Moore hat es ja, war das Brandon, glaube ich, der es getwittert hat?
Ja, das war Brandon Moore. Huizin, glaube ich, soll man ihn aussprechen. Also wir arbeiten dran. Hey, wir bemühen uns. Das ist ein super Typ. Also ich freue mich sehr, dass er sich qualifiziert hat hier fürs Crucible. Ich erinnere mich sehr gerne zurück an Fürth 2022, wo er unterwegs war und zwar spitzenmäßig. Ja. Der war immer am Nebentisch von mir aus gesehen und hat alles kurz und klein gespielt. Den Luca Brissell hat der filettiert, den Rory McLeod hat der abgezogen, als wäre es nichts. Also Huizin ist wirklich jemand, der toll Snooker spielt und der sich sein Debüt hier mehr als verdient hat. Aber jetzt halt gegen Neil Robertson. Oh no! Neil Robertson ist halt wirklich bekannt dafür, dass er die Debütanten filettiert im Crucible. Wir denken an Michael Georgiou zurück etc. Weil Neil Robertson kommt halt ins Crucible rein und dem gehört das Crucible. Also wenn er den Weg findet, dann gehört dem das Crucible. Dem gehört der Teppich, egal welche Farbe der hat. Dem gehören alle Stühle, die hat der selbst mit aufgestellt und ausgesucht. Ne? Dem Neil Robertson, dem gehört das ganze Haus, dem gehört auch der Nebentisch. Ja, auch wenn er da gar nicht spielt, Neil Robertson ist präsent auch an diesem Tisch. Und das ist sehr, sehr schwer für Debütanten damit umzugehen. Und das wird auch für Huizin sehr schwer werden. Aber ich wünsche ihm trotzdem, dass er ein super Debüt hinlegen kann.
Genau, denn das ist so mein Aber bei Neil Robertson. Gefühlt die letzten 5, 6 Jahre oder naja, wahrscheinlich eher 4 oder so, ist Neil Robertson immer als einer der Top-Favoriten in die Weltmeisterschaft reingegangen, hat davor grandiose Form bewiesen. In diesem Jahr habe ich das Gefühl, Rolf, geht Neil Robertson zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht als unmittelbarer Titelkandidat in die Weltmeisterschaft rein. Und das könnte vielleicht für den Australier die beste Chance sein.
Vielleicht, aber natürlich steht er auch unter Druck. Es könnte für ihn die erste Saison seit 2007, 2008 werden, wo er keinen wirklich großen Titel holt. Okay, er ist mit Mick Knutscherutz Mixed Doubles Weltmeister geworden, aber das ist jetzt sportlich nicht der bedeutendste Titel. Ansonsten eher eine schwache Saison, hat in einigen Situationen auch Pech gehabt, so ein paar Mal bei seinen Kindern eine böse Erkältung zur Unzeit eingefangen und ähnliches. Aber auf der anderen Seite, ich hatte in den letzten Jahren auch immer den Eindruck, dass der sich selber so ein bisschen verrückt gemacht hat, der Neil Robertson. Und dieser Druck, der fällt jetzt in diesem Jahr eigentlich weg. Das kann ihm helfen, das kann aber natürlich auch zu Verunsicherung führen. Da müssen wir ganz einfach abwarten, wie er sich da präsentiert.
Es wäre zumindest, also er hat auch in 2023 noch keinen Titel geholt. Ne? Auch das ist ja eine Serie, die bei ihm läuft, dass er eigentlich in jedem Kalenderjahr seit, ich weiß es nicht, 2003?
Seit 2006.
2006 hat er jedes Jahr einen Titel geholt. Also auch das fehlt noch bei Neil Robertson. Wie sieht es denn in diesem Viertel aus, Kati? Es ist sehr offen, habe ich das Gefühl. Wir haben zwar Spieler wie Mark Allen, wie Ali Carter, die Phasen der Saison dominiert haben. Wir haben Neil Robertson, wir haben Stuart Bingham. Aber es ist sehr schwer zu prognostizieren. Eigentlich können hier, naja, alle 8 vielleicht nicht, aber so 5, 6 davon wären keine Überraschung im Halbfinale.
Ja, das ist wirklich total offen und das macht ja auch Spaß. Das brauchen wir ja auch bei der WM. Ich tippe einfach auf Huizin, weil ich freue mich über den und ich will, dass der das packt. Ah, Stuart Bingham, natürlich mein zweiter Favorit, klar. Ich meine, in so einem offenen Viertel darf man mal 2 Leute aussuchen, finde ich, solange es nicht hier Ronnie O'Sullivan ist, aber da sind wir ja nicht in Gefahr in dem Teil des Draws. Das ist ein Viertel, in dem wird sich auch jeder Chancen ausrechnen. Und das macht das nochmal extra spannend. Ne? Das ist das Statistikerviertel, sage ich dir, Christian. Da wird jeder gucken, wie hat der andere gespielt. Und oh, der David Gilbert hat aber eine ganz schlechte Bilanz gegen den Stuart Bingham. Ne? Und oh, wie sieht es denn bei dem aus? Und ah, der war aber da in dem Turnier im Viertelfinale. Und wie könnte das klappen? Und so, die rechnen. Christian, dieses Viertel, da wird gerechnet, da wird geguckt. Da werden die Live-Scores richtig im Blick behalten. Das ist das Statistikviertel.
Das Statistikviertel. Ein guter Name für ein Stadtteil, aber in dem Fall für ein WM-Viertel. Wir werden es sehen, wer sich hier durchsetzt. Rolf, was glaubst du? Mark Allen, Neil Robertson, Ali Carter?
Für mich ist das wirklich das offenste Viertel. Also ich denke, da sind wir uns absolut einig. Da hängt es wirklich von der Tagesform ab. Und wie die wirklich ins Turnier reinfinden. da traue ich natürlich einem Mark Allen, traue ich zu, einem Alec Carter, traue ich zu, einem Neil Robertson, der muss irgendwann sein Spiel auch mal wiederfinden. Aber warum soll nicht mal ein Stuart Bingham mal wieder zwei goldene Wochen haben oder sogar ein Dave Gilbert, der ja schließlich auch schon mal im Halbfinale stand?
Also vielleicht das offenste Viertel dieser Weltmeisterschaft, aber auch das letzte ist gar nicht so eindeutig verteilt, glaube ich. Kyron Wilson ist mit dabei gegen Ryan Day. Ich habe den guten Kyron vor der Weltmeisterschaft so ein bisschen, also bevor die Auslosung war, so ein bisschen bei mir gefühlt auf dem Zettel gehabt für, Mensch, das könnte doch mal jetzt dann der endgültige Durchbruch sein. Denn der ist ja so ein bisschen sehr formschwankend unterwegs und hat sich jetzt bei der Tour Championship eigentlich wieder richtig ins Rampenlicht gespielt. Fantastische Leistung, die er da gezeigt hat. Und jetzt bekommt er ausgerechnet Ryan Day zugelost. Kati, so ein 50-50-Ding, weil Ryan Day willst du im Crucible eigentlich nicht als Gegner haben, eigentlich nie, weil du nie weißt, welchen Ryan Day du bekommst.
Ja, und ich muss jetzt aber noch mal kurz sagen, Christian, ich war total sauer hier, weil Kyron Wilson bei der Tour Championship so gut gespielt hat, weil vor der Tour Championship habe ich mir mal Gedanken gemacht, auf wen tippst du denn bei der WM, und da war Kyron Wilson bei mir auch ganz oben auf dem Zettel eigentlich, na, für so ein Halbfinale oder so mal wieder, ja, und dann spielt er so gut bei der Tour Championship und mein exklusiver Geheimtipp, den du offensichtlich auch hattest, also vielleicht besser so, dass wir jetzt nicht beide unseren Zettel rausziehen können, ja, der war dann weg, weil jetzt ist ja kein Geheimtipp mehr. Aber jetzt ja vielleicht doch wieder. So schnell kann es gehen, mal mit dem Draw gegen Ryan Day. Das kann richtig schwer werden. Es kann aber auch richtig leicht werden. Also Ryan Day ist ja wirklich das Los der Lose. Ryan Day, da kann alles passieren. Da wird jedes Match neu ausgelost, gegen welchen Ryan Day du da spielst, von den vielen Versionen, die es gibt. Ja, da wird jeder Frame eigentlich, da wird neu ausgelost, welcher Ryan Day am Tisch steht. Und in der Qualifikation war es ja bei ihm so, dass er sehr gut gespielt hat und dann am Judgment Day gegen Scott Donaldson erstmal eine 146 auf den Tisch gepackt hat. Brillanter Start in sein Match rein. Hat dann auch noch ein weiteres gutes Break gespielt und war dann 4-0 vorne und Scott Donaldson musste das Match aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und da wünschen wir ihm weiterhin gute Besserung. Aber das bedeutet natürlich, dass Ryan Day jetzt einfach noch mysteriöser ist bei dieser WM, ist denn das zu glauben? Ja, jetzt wissen wir ja noch weniger, weil er hat eigentlich ja gar keinen Judgment Day so richtig gespielt, ja. Also wissen wir ja nicht, ich meine, der ist jetzt nicht irgendwie im Schwung drin wie die anderen vielleicht, aber das, was er gespielt hat, war ja richtig gut, da hat er eine 146 gemacht. Also Ryan Day bleibt einfach noch überraschender und ich freue mich sehr auf dieses Match, habe aber ein bisschen Sorgen, dass wir zu wenig davon zu sehen kriegen. Das ist ja bei Kyron Wilson immer die Gefahr.
Inwiefern?
Ja, das ist ja auch bei der WM so, dass wir einfach zwei Tische haben und dann wird ja doch wieder nur einer hauptsächlich im Fernsehen übertragen und Kyron Wilson ist ja tendenziell so ein Kandidat dafür, der dann auf dem anderen Tisch spielt und sich dann auch darüber beschwert, ne? Und dieses Match zwischen den beiden, das wird so unterhaltsam, das wird so gut und ich hoffe, wir kriegen das einfach zu sehen und ich hoffe, sie müssen sich nicht dafür ausziehen, das sagt ja Kyron Wilson immer aus Spaß, er wird sich ausziehen, damit er mal auf dem TV-Tisch, auf dem Haupt-TV-Tisch zu sehen ist. Ryan Day wird das wahrscheinlich nicht machen, der wird sich vielleicht so eine extra lustige Sonnenbrille aufziehen, das könnte ich mir jetzt bei Ryan Day vorstellen. Also mit anderen Worten, ich hoffe, dass wir dieses Spiel auch wirklich zu sehen bekommen.
Mal gucken, also parallel laufen zumindest Jack Lisowski und Noppon Sein Kamm und am Abend dann Sean Murphy gegen CJ Hui auf dem Nebentisch. Werden wir sehen, was draus wird. Rolf, was traust du Kyron Wilson bei dieser Weltmeisterschaft zu?
Kyron Wilson traue ich durchaus das Halbfinale zu, aber den Titel noch nicht, denn das ist bei Kyron, Verzeihung, leider Gottes, immer zu beobachten. Im entscheidenden Moment, da fehlt dann doch noch so das letzte bisschen. Und deswegen, für den WM-Titel wird es nicht reichen. Aber das wird ein sehr interessantes Match gegen Ryan Day. Ryan Day hat ja als Nummer 18 der Weltrangliste den Status des gesetzten Spielers nur denkbar knapp verpasst. Und die Qualifikation, ja, das waren so ein bisschen gemischte Gefühle. Also sein erstes Match gegen Ashley Hagel, das 10-8, da ist er weitestgehend auch durchgestolpert. Das war also nicht ganz so souverän gegen Scott Donaldson. Okay, mit der 146 gestartet, das höchste Break in der gesamten Qualifikation. Das könnte übrigens am Ende ja auch das höchste Break der gesamten Weltmeisterschaft sein. Und dann bekäme Ryan Day diese 15.000 Pfund, die es dafür gibt. Das war souverän. Er ist dann nicht wirklich gefordert worden, weil Scott Donaldson einfach zu große Probleme hatte. Aber wenn er da an seinen Start gegen den Schotten anknüpft, dann muss Kyron sich auch schon in Runde 1 richtig warm anziehen.
Apropos warm anziehen, wird das denn David Grace machen, Kati? Ich habe so unterschwellig mitbekommen in den letzten Tagen, dass du eine kleine Favoritenrolle oder so ein kleines Fan-Dasein in Richtung David Grace hast.
Ja, so ein ganz bisschen. Bisschen. Seit kurzem.
Ein Müh.
Find ich den ganz nett. Doch, doch. Nein, natürlich, ach mein Gott, David Grace im Crucible, er hat sich echt qualifiziert, er ist durchgekommen durch den Judgment Day und jetzt kommt Christian, ich schaue hier auf das Draw, ja, Weltmeisterschaft, Hauptrunde im Crucible, da steht John Higgins, da steht drunter David Grace, es ist ein absoluter Wahnsinn und er hat es sich so verdient, ja, er hat so gut gespielt in Fürth, da dieses Match gegen Jackson Page, unfassbare Snooker von David Grace, dann hat er Ronnie O'Sullivan geschlagen in dieser Saison. Er hat am Judgment Day fantastisch gespielt, hat 2 Century Breaks am Schluss gespielt, hat sich super souverän durchgesetzt und ist jetzt hier dabei im Crucible und ja, also der Weltmeister meines Herzens steht wirklich fest bei der WM. Das ist David Grace. Das ist jetzt hier sein Preis. Da geht's für ihn ohne Druck drum, gegen John Higgins einfach ein gutes Match abzuliefern. Und er ist ja nicht mal ein Debütant, Christian, er ist nicht mal ein Debütant, er war ja schon mal da, da hat er gegen Kyron Wilson gespielt, der ist jetzt auch in dem Viertel, das habe ich gesehen, das war super gut, er war immer so ein bisschen dran, aber hat es halt nicht geschafft zu gewinnen, okay, ja, und jetzt kann er das nochmal besser machen gegen John Higgins und es vor allem einfach genießen und ohne Druck spielen und John Higgins, er könnte jetzt sagen, was ihr wollt, denn der ist nicht in Form, da geht vielleicht sogar was, aber vor allem wird dieses Match genossen von Anfang bis Ende.
Mal gucken, ob es wirklich so gut wird, aber chancenlos ist David Grace wahrscheinlich nicht, Rolf. Ne? John Higgins hat ja eigentlich eine Saison zum Vergessen erwischt, abseits von der Championship League und jetzt beim WSD Classic, wo er ganz gut war, lief ja beim Schotten sehr wenig zusammen.
Das ist richtig und von daher wird es auch sehr, sehr schwer werden. Ich glaube, John Higgins, der kämpft im Moment mal wieder mehr mit sich und den Dingen als mit dem Gegner. Aber natürlich die Erfahrung, die John Higgins hat, die darf man nicht unterschätzen. Nur David Grace, ja, der hat eigentlich nichts zu verlieren in diesem Duell. Er hat sein großes Saisonziel erreicht, hat nämlich seinen Tourplatz abgesichert, ist im Crucible Theater dabei. Also, was will er noch mehr? Der kann das relativ locker angehen und das kann eine Chance sein für ihn.
Das kann eine Chance sein und eine Chance hat vielleicht auch Gary Wilson, denn der trifft auf Elliot Slesser und den hatte ich jetzt so vor der Auslosung vielleicht als mit eins der attraktivsten Lose für die Topspieler ausgemacht. Gary Wilson auch so ein bisschen Sorgenkind, kämpft immer wieder mit seiner Top-Position, auch mit dem endgültigen Durchbruch, auch wenn er inzwischen ja einen Titel geholt hat, Rolf. Aber so richtig hat man Gary Wilson als absoluten Weltklasse-Topspieler immer noch nicht auf dem Schirm.
Nee, das Problem ist, dass er diese Leistung eben nicht kontinuierlich abruft. Da hat er halt eine tolle Woche erwischt und verdientermaßen den Titel geholt, obwohl man auch sagen muss, dass sein Endspielgegner Joe O'Connor sich ausgerechnet da an diesem Tag eine Auszeit genommen hat, denn eigentlich in den Runden zuvor hatte O'Connor besser gespielt als Wilson. Aber das soll nichts wegnehmen vom Erfolg von Gary Wilson. Nur er hat das halt in der Zeit danach nicht wirklich untermauern und bestätigen können.
Gary Wilson, Kati, muss eigentlich als Favorit reingehen in das Duell mit Elliot Slesser, der so meiner Meinung nach so ein bisschen überraschend klar sein Match gegen Julio Long in der Qualifikation gewonnen hat. Also das ist eigentlich ein eher dankbareres Los, wenn es im Crucible sowas gibt.
Ja, ich muss schon sagen, Christian, so im Verlauf der Sendung habe ich mich jetzt manchmal gefragt, ja, gegen wen soll man denn spielen, ne? Wenn alle immer harte Auslosungen sind, Ronnie O'Sullivan, Neil Robertson und so, ja, und auch von den Qualifikanten, ja, Anthony McGill und Und Hossein war frei, Leute, auf die man nicht treffen will. Ja, auf wen will man denn da treffen? Und ehrlicherweise müssen wir sagen, ja, bei den Gesetzten hätten wir wahrscheinlich gesagt, einstimmig Gary Wilson. Und bei den Qualifikanten, ja, Elliot Slesser, vielleicht noch Jimmy Robertson, den wir diese Saison auch irgendwie gar nicht gesehen hatten. Und die beiden treffen jetzt also aufeinander. Gary Wilson gegen Elliot Slesser. Das wird ein spannendes Match. Ich räume dem Elliot Slesser auch durchaus Chancen ein, weil der so selten Chancen auslässt. Ja, der hat richtig gut gespielt, natürlich, sonst wäre er nicht qualifiziert. Und der ist jemand, na, der packt dann auch mal zu. Und da kann was gehen. Gary Wilson, da bin ich aber auch die falsche Ansprechpartnerin, muss ich auch zugeben. Weil ich habe schon irgendwie seine Karriere mal für beendet erklärt. Dann war er 2 Wochen später im Finale. Dann habe ich ihn als Absteiger der Saison bezeichnet. Da hatte er ja gerade ein Turnier gewonnen. Also ich bin wirklich nicht die Person, die man nach Gary Wilson fragen sollte. Das kommt da noch dazu.
Es ist ein bisschen schwierig, Beziehungsstatus für Gary Wilson auf der Main Tour. Schwierig war es auch in der letzten Zeit für Mark Selby, nicht nur am Tisch, sondern auch abseits des Tisches mit mentalen Problemen, die er öffentlich gemacht hat, die er aktuell, so scheint es, wieder besser im Griff hat und Rolf in diesem Jahr absolut zu den Favoriten auf den Titel gezählt werden muss, so wie der in der letzten Zeit in Form war. Und da ist dann auch egal, ob der Gegner Matthew Selt heißt. Für mich Mark Selby in der Form wieder erstarkt, wie man ihn selten gesehen hat in den letzten Jahren.
Auf jeden Fall. Also seine Probleme, ja, die wird er nicht abgehakt haben. Aber er hat ganz offensichtlich gelernt, damit umzugehen. Kann auch die schönen Momente wieder vorbehaltlos, so scheint es mir, genießen. Und das hat sich auch seine sportliche Leistung durchgeschlagen. Für mich war es einer der emotionalsten Momente in dieser Saison, als er nach diesem langen Trauertal dann die English Open gewonnen hat. Und seine Leistung zuletzt, sowohl beim WSTC Classic als auch bei der Tour Championship, da hat der einfach richtig tolles Snooker gespielt. Punkt.
Punkt. Und richtig tolles Snooker sollte er dann hoffentlich auch im Crucible spielen, oder Kathi? Also Mark Selby im Crucible macht ja eigentlich immer Spaß.
Ja, genau. Christian, sag das nochmal lauter, damit es alle hören.
Mark Selby im Crucible macht immer Spaß.
Ja, ja, wirklich. Und ich hoffe, das kriegen jetzt auch alle ZuschauerInnen da draußen mit. Na, bitte schaltet nicht ab, nur weil da Mark Selby steht. Was hat er bitte für schönes Snooker gespielt die letzten Monate? Klar, er hat auch Titel geholt und all das, aber er hat vor allem tolles Offensiv-Snooker gezeigt, auch wenn es nicht immer funktioniert hat. Der hat tolle Breaks gespielt. Das ist ein mitreißender Mark Selby, den wir hier sehen können bei der WM. Und er hat es verdient, dass man ihm eine Chance gibt und dass man ihn nicht immer so abstempelt. Ja, mich macht das wahnsinnig. Also schalten wir ein, genießen wir diesen Mark Selby. Er hat in der Saison schon gezeigt, dass er in wichtigen Momenten da sein kann, dass er Titel holen kann, dass er mit den Emotionen umgehen kann. Und jetzt geht es einfach darum, dieses Crucible zu genießen. Ich bin da ganz ehrlich, bei mir hat er auch immer noch so eine Art Welpenschutz im Moment. Ich setze ihn gar nicht unter Druck. Ich möchte einfach, dass er das genießt, dass er uns was von seinem tollen Snookersport zeigen kann. Und dann schauen wir mal, wie weit es geht. Aber ja, also das wird ein Traum, den Mark Selby wieder im Crucible zu sehen. Und dann brauchen wir über den Matthew Selt eigentlich gar nicht reden.
Gut, dann machen wir das auch nicht. tun ihm da vielleicht auch ein bisschen Unrecht, weil wir ihn nicht auf dem Schirm haben. Aber Kathi, dann bräuchte ich, glaube ich, gar nicht fragen, wen du hier in dem Viertel als Favoriten ausmachst. Da geht dann bei dir wahrscheinlich wenig über Mark Selby.
Ja, aber da steht natürlich auch David Grace in dem Viertel und deswegen, Christian, ich kann das nicht, ich muss mich enthalten. Ja, also das ist einfach, das ist das Viertel meines Herzens, wirklich. So wie das andere das Statistikviertel ist, das ist das Viertel meines Herzens und ich bin so gespannt, wie das läuft und ich freue mich einfach, dass es dieses Viertel gibt.
Rolf, wen siehst du vorne, Mark Selby oder doch eher Karen Wilson?
Also ich sehe Mark Selby da vorne.
Dem würde ich mich, glaube ich, auch anschließen, auch wenn Karen Wilson vielleicht so ein kleiner Geheimtipp in Anführungsstrichen, wenn man Karen Wilson als Geheimtipp bezeichnen möchte. Aber die Auslosung hat mit Ryan Day da sicherlich nicht das glücklichste Händchen gehabt. Tja, das ist es. Das sind die 16 Matches, die 32 Spieler. Und jetzt freuen wir uns eigentlich nur auf die 17 Tage. Kathi, Wer holt am 1. Mai, am Tag der Arbeit hier in Deutschland, den Pokal? Wer nimmt den mit nach Hause oder bleibt er bei Ronnie O'Sullivan in der Vitrine?
Naja, Christian, für mich steht das fest. Das wird Dings, ja, jetzt. Das ist die Spannung eigentlich völlig raus, aber wir haben ja Glück, dass es bei der WM auch noch um andere Sachen geht als nur um den Titel. Die Atmosphäre wird da sein. Wir werden tolle Snooker erleben über die nächsten Wochen hinweg. Wir haben die Frage natürlich wie immer, na, wie viele Century Breaks werden gespielt? Sind es viele? Sind es wenige? Wie viele Überraschungen wird es geben? Ja, wer liefert ab? Brandon Moore wird es genießen bis zum geht nicht mehr, denn er ist ja zum letzten Mal eben jetzt dabei und leitet sein letztes Finale. Der wird baden in der Aufmerksamkeit, die er bekommen wird, und das tut er ja gerne. Also das steht für mich auch schon fest. Die Person, die den Pokal vielleicht auch mitnimmt, ist Brandon Moore, weil er wird am meisten weinen wahrscheinlich bei dem Finale, und wir freuen uns, dass er es einfach macht und dass er nochmal dabei ist, und wir genießen das mit ihm, und es wird so emotional und das wird dramatisch, und auf dem Tisch wird es auch dramatisch, und das werden einfach zwei fantastische Snookerwochen, die jetzt vor uns liegen, und dann ist es am Ende des Tages für mich auch irgendwie ein bisschen Nebensache, wer am Schluss den Pokal mitnimmt.
Eine gute Sache, die Brandon Moores Anwesenheit im Finale vielleicht auch hat, den letzten Decider im WM-Finale gab es 2002 zwischen Peter Ebdon und Stephen Hendry. Rolf, du erinnerst dich bestimmt dran. Wen hast du denn auf dem Zettel für den 1. Mai?
Also ich muss gestehen, obwohl ich Fragezeichen bei ihm sehe, habe ich Ronnie O'Sullivan ganz dick auf dem Zettel für den 1. Mai als neuer Weltmeister. Aber ich gebe zu bedenken, bisher hat noch jede Weltmeisterschaft ihre eigene Dynamik entwickelt. Und von da ist das natürlich sehr viel Kaffeesatzleserei. Aber wenn man sich mal anschaut, wer in den letzten Jahren sich meist die WM-Titel geteilt hat, dann sind das ganz einfach Ronnie O'Sullivan und Mark Selby. Die können Crucible, die kennen sich aus im Crucible. Und das sind für mich in diesem Jahr auch die beiden Top-Favoriten.
Und auch die beiden Top-Gesetzten. Wir werden es sehen. Ich bin unentschlossen, ob ich auf Neil Robertson oder auf Mark Selby setzen soll. Ich bleib mal bei Neil Robertson, weil den sehr, sehr viele Experten in Anführungsstrichen dieses Jahr nicht auf dem Zettel haben. Und ich glaube, dass es gut sein kann für ihn, dass er in dieser Saison nicht als einer der absoluten Favoriten reingeht. So, dann bleibt uns jetzt eigentlich nicht mehr viel übrig, als uns und vor allem natürlich auch euch, also allen Snooker-Fans da draußen, viel Spaß zu wünschen an den nächsten 17 Tagen Snooker-WM. Verfolgt das Geschehen auf Eurosport, bei Discovery Plus, wo auch immer. Und bleibt uns natürlich auch hier bei Total Clemens gewogen, denn wir werden, und wir, das heißt Kati, Andreas und ich, werden die ganze Weltmeisterschaft für euch natürlich auch begleiten hier beim Podcast. Also hört weiter rein. Genießt die Weltmeisterschaft an den nächsten 17 Tagen. Und vielen Dank an Rolf, dass er sich Zeit genommen hat für heute. Vielen Dank, Kati. Und viel Spaß mit der Snooker-Weltmeisterschaft 2023.
Wuhu, es geht los.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.